Profil Podcasts.
Herzlich willkommen beim Profil Podcast. Bei den Corona-Massentests in Österreich fehlen die Massen. Wenige gehen hin und wenige sind positiv. War dieser Fehlschlag am Ende nur ein PR-Gag der Bundesregierung? Mein Name ist Lena Leibetz-Eder. Ich bin aus der Online-Redaktion. Sie hören jetzt Chefredakteur Christian Reiner und Innenpolitik-Redakteurin Rosemarie Schweiger.
Wir wollen heute eigentlich ausschließlich über Corona sprechen. Ich weiß, dass das viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon langweilt. Andererseits passiert so viel. Es gibt jetzt Massentests, es gibt ein Aufweichen des Lockdowns. In Deutschland gibt es einen stärkeren Lockdown. Aber vielleicht steigen wir gleich bei den Massentests ein. Und mit dir, Rosi, haben wir jemanden, der sehr prononciert ist insgesamt in dieser Corona-Debatte. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht noch in Erinnerung rufen, wann immer Rosemarie Schweiger sich in der einen oder anderen Form journalistisch zu Wort gemeldet hat. Also vor allem mit Texten im Profil. Die Zugriffe und die Reaktionen waren überbordend wie kaum bei irgendeinem anderen Thema, weil du, Rose, ja einen, sagen wir, kritischen Blick auf die ganze Angelegenheit hast. Jetzt will ich mal vielleicht starten, auch mit einem kritischen Blick, nämlich Massentests. Ich habe das schon in einem von den morgendlichen Newsletter geschrieben. Einschub bitte anmelden auf profil.at zu den Newslettern. Sie bekommen jeden Morgen Journalismus aus der Profilredaktion, der informativ ist und sie unterhält. Jedenfalls, ich habe in einem dieser morgendlichen Newsletter geschrieben, dass das eine schwere Schlappe für die Bundesregierung, also für die Politik ist, insgesamt für Sebastian Kurz. Die Beteiligung ist verschwindend gering. Und wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, dass Sebastian Kurz ja als Beispiel nannte, die Slowakei, auch Südtirol, auch Annaberg, also irgendwie in den Raum gestellt hat, da würden sich vielleicht 50% der Bevölkerung daran beteiligen. Und wenn man jetzt die Warenzahlen sieht, das ist wirklich in die Hose gegangen und wird weiter nicht funktionieren. Ich nehme an, du siehst das nicht viel anders.
Nein, das ist eine ziemliche Bauchlandung. Vor allem für den Kanzler, der die Idee hatte und der die Idee, ohne vorher die wesentlichen anderen Player zu informieren, einfach in einer Pressestunde vor ein paar Wochen losgeworden ist und sich dann gedacht hat, wird schon funktionieren, ich bin ja der Herr Kurz. Und jetzt stellt sich raus, es funktioniert nicht. Und ich lese jetzt schon wieder viel Kritik, auch an der Bevölkerung, so unter dem Motto, wenn es nicht verpflichtend ist, dann tun wir es nicht. Ich sehe das anders. Ich glaube, die Leute haben einfach das Gefühl, es bringt ihnen nichts. Und so ist es ja auch. Es wird nichts in Aussicht gestellt, selbst wenn 100% der Österreicher an diesen Tests teilnehmen würden. Selbst dann würde kein Wirtshaus früher aufmachen und kein Hotel früher aufmachen. Es ist auch ein seltsamer Zeitpunkt inmitten eines Soft-Lockdowns nach einem harten Lockdown. Da werden nicht sehr viele infiziert sein, die da hingehen. Also es ist in jeder Hinsicht daneben gegangen. Und ich werde mich auch nicht testen lassen aus den genannten Gründen. Ich hätte das Gefühl, ich mache es nur, um sozusagen im Nachhinein einen PR-Gag des Bundeskanzlers zu sanieren. Und dafür ist mir dann die Zeit zu schade.
Na, verstehe ich gut. Ich werde auch nicht zu den Massentests gehen. Allerdings sage ich dazu, dass ich das eine oder andere Mal diesen Antigentest für mich persönlich schon machen habe lassen. Aber ich würde
das
auch.
Das ist ja was anderes. Ich werde das vor Weihnachten auf jeden Fall tun, bevor ich zum
Panel fahre.
Da hat es ja irgendwie einen Sinn. Aber jetzt Mitte Dezember mir sagen zu lassen, dass ich negativ bin, was habe ich davon?
Aber man kann ja nicht mal mehr sagen, dass das reine PR-Politik der Bundesregierung oder des Bundeskanzlers sei, weil so offensichtlich ist und in dem Fall auch sein wird, wie das daneben geht. Um es nochmal in Erinnerung zu rufen, also du sagst es ja, wenn das irgendwelche Auswirkungen hätte, nämlich in der Breite, dass kein Lockdown käme oder so, dann würde man vielleicht hingehen. Oder aber, wenn man sich die Slowakei jetzt nicht zum Vorbild nimmt, aber anschaut, was dort passiert ist, na kein Wunder, dass dort 2/3 oder noch viel mehr teilnehmen, da es ja unmittelbare Auswirkungen für alle, die nicht zum Test gegangen sind, gehabt hat oder gehabt hätte. Einschub.
Bitte? Die dürfen das Haus nicht mehr verlassen.
Die dürfen das Haus nicht verlassen. Jetzt allerdings kommt jetzt trotzdem ein zweiter Lockdown. Aber hinzugehen mit dem Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit unter einem halben Prozent oder weit unter einem halben Prozent ist, dass man selber infiziert ist, da müsste man schon sehr, sehr solidarisch mit der Gesellschaft sein oder sehr viel Zeit haben, was nicht unbedingt der Fall ist in dieser Zeit.
Ja, und es gab ja auch in diesen Vorbereitungstagen waren es dann ja letztlich nur auch genug Beweise dafür, dass das einfach alles sehr chaotisch gelaufen ist. Also diese Software, die der Bund bereitstellen sollte, hat erst einmal nicht funktioniert und dann gleich zu Beginn haben alle Bundesländer eigentlich gesagt, sie machen es früher, als der Kanzler wollte. Also es war ein heilloses Durcheinander und dass da bei den Bürgern der Eindruck entstanden ist, die wissen eigentlich nicht, worauf sie hinaus wollen, das verstehe ich wirklich gut.
Bin ganz bei dir. In Wien hat man ja auch noch gespürt, wie das so richtig veräppt. Am Anfang musste man jede einzelne Person anmelden für einen bestimmten Zeitslot, an einem bestimmten Ort. Und da zu wenige Leute hinkamen, jetzt abgesehen von der Stadthalle, konnte man dann die gesamte Familie ohne Anmeldung mitnehmen. Ja, man musste sich selbst nicht mal mehr anmelden. Ich glaube zumindest, dass das gegolten hat für das Testzentrum rund um die Messe Wien. Also die Erwartung war eine völlig andere. Manchmal habe ich allerdings den Eindruck, gerade in Wien, dass da ein gewisses Schadenfreude ist, wenn ich den Bürgermeister oder vor allem den Gesundheitsstadtrat sehe.
Durchaus, und höre eine gewisse Schadenfreude. Die Wiener haben den Bund da schon ein bisschen anrennen lassen. Das ist schon klar, auch mit dieser Entscheidung, das so früh schon loszulegen. Natürlich war das dann irgendwie schwer zu organisieren, jetzt der Teil, den der Bund organisieren sollte. Das war durchaus gewollt, glaube ich. Also der Hacker und auch der Bürgermeister wollten das nicht von Anfang an und waren auch beleidigt, so wie durchaus auch einige andere, dass man sie vorher nicht kontaktiert hat, bevor man das quasi fix macht als Bundesregierung. Also da gibt es schon auch eine Menge Eifersüchteleien untereinander und eine Menge Zerwürfnisse politische. Und alles in allem hat halt dann dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat. Ja. So ist es manchmal, auch wenn der Kanzler sich das wünscht.
So ist es. Überraschenderweise hat das noch keine, und zwar gar keine Auswirkungen auf die Umfragen. Wir haben ja in der aktuellen Printausgabe und im E-Paper eine Umfrage und die Regierung ist weiter stark auffällig, ist, also die, vor allem die Türkisen, die Grünen auch noch relativ, und interessanterweise sind die Neos recht stark. Also Christoph Wiederkehr in Wien und Beate Meinl-Reisinger machen da offensichtlich gute Oppositionspolitik, die sich mit, ich glaube, derzeit 10% in den Umfragen niederschlägt. Die Sozialdemokratie ist da wesentlich weniger präsent. Also mir ist das aufgefallen, hängt jetzt nicht mit Corona zusammen, aber wie die Parteichefin ausgelassen hat, den Elfmeter rund um Karl-Heinz Grasser, der nicht rechtskräftig zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, und sie nicht darauf hingewiesen hat in den ORF-Interviews, dass das eine schwarz-blaue Regierung war, dass Karl-Heinz Grasser der zumindest zweite, nicht rechtskräftig in dem Fall, im anderen Fall ja, verurteilte Minister von Wolfgang Schüssel war. Der andere war Ernst Strasser, Innenminister. Dass Wolfgang Schüssel und damit die ÖVP Karl-Heinz Grasser zum Vizekanzler, ja, wenn nicht zum Parteichef machen wollte, all das hat Pamela Rendi-Wagner einfach rausgelassen, apropos Opposition.
Ja, ja, das ist, also mich wundert das auch, dass die Regierung immer noch so gut dasteht. Es liegt wahrscheinlich wirklich in erster Linie daran, dass die zwei großen Oppositionsparteien, FPÖ und SPÖ, einfach zu wenig bieten. Also wenn jetzt bei den Blauen oder bei den Roten oder bei beiden jemand säße, der das wirklich kann und der wirklich sozusagen Menschen für sich einnehmen kann, in welcher Richtung auch immer, dann würde das anders aussehen. Also ich glaube wirklich, dass es momentan, dass der Unmut über die Art, wie die Regierung jetzt vor allem mit Corona umgeht, weil sehr viel andere Politik war ja nicht in den vergangenen Monaten, schon ziemlich groß geworden ist in der Zwischenzeit und dass die Leute gerne eine Alternative hätten. Die Neos eignen sich nicht für jeden, die sind eine liberale Partei, ist immer ein Elitenprogramm, wenn man so will. Aber SPÖ und FPÖ bringen da im Moment zu wenig zustande und deswegen sehen die Umfragewerte für die Regierungsparteien immer noch ziemlich gut aus. Aber das kann sich natürlich auch ändern demnächst.
Es kann sich ändern, es würde sich meiner Meinung nach erst im kommenden Jahr ändern, wenn die Wirtschaftskrise so richtig zuschlägt, ja. Also wenn Insolvenzen auch wirkliche Insolvenzen sind und nicht durch staatliche Maßnahmen verhindert werden, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann möglicherweise auch unabhängig von der Frage, ob es wieder Wirtschaftswachstum gibt, das wäre der Zeitpunkt, wo die Regierung und vor allem die Türkisen darunter leiden könnten.
Sicher,
vielleicht sprechen wir noch mal kurz zum Abrunden über die Impfung. Wie ist denn deine Perspektive auf die Impfung? Wirst du dich impfen lassen? Was bedeutet es für die Bevölkerung? Werden wir Mitte kommenden Jahres wieder ein Leben haben, wie wir es gekannt hatten? Wie siehst du das?
Ja, das kann man alles nur hoffen. Also ich hoffe wirklich, und wahrscheinlich tun das die allermeisten, dass das jetzt so funktioniert mit diesen Impfungen, dass die hohen Erwartungen erfüllt werden. Da ist ja von einer Wirksamkeit von 95% und so weiter die Rede. Ich hoffe, das wird so sein. Wir werden es jetzt dann wahrscheinlich, wenn wir loslegen, bald einmal wissen, weil es werden ja zuerst einmal die Risikogruppen geimpft. Jetzt plötzlich weiß man, wer die Risikogruppen sind. Die längste Zeit hat man ja so getan, als könnte man es kaum definieren. Aber jetzt weiß man, es sind die sehr alten Menschen, die kommen als Erste dran. Das ist natürlich auch ein besonderes Risiko für diese Impfung, weil alte Menschen jede Form von Medikament und Manipulation sozusagen in vielen Fällen schlechter vertragen als Junge. Aber das sind die Menschen, die in besonders großer Zahl schwer krank werden von diesem Virus und auch in besonders großer Zahl dran sterben. Wenn das bei denen funktioniert, dann ist schon ein großer Schritt getan, weil dann ist es beim Rest der Bevölkerung nicht mehr so wichtig, wie es jetzt möglicherweise aussehen könnte. Also die Alten- und Pflegeheime zunächst einmal, wenn das klappt, dann haben wir schon einen großen Schritt getan, würde ich sagen. Ich werde mich impfen lassen, wenn es irgendwann mal leicht geht. Wahrscheinlich wird es auch so sein, dass man gewisse Dinge nicht mehr tun kann, wenn man sich nicht impfen lässt. Das wird zwar derzeit geleugnet, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Urlaubsreisen etc. werden dann vielleicht schwieriger sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es für meine Gesundheit persönlich wahnsinnig viel bringen wird, aber wenn es denn sein soll, ich bin kein Gegner dieser Impfung, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur nicht, dass ein Serum an mich verschwendet wird, ich nicht zur Risikogruppe gehöre.
Ich glaube, ich sehe es ähnlich. Ich wäre mich so bald es möglich ist und impfen lassen, habe jetzt ein bisschen weniger Angst, dass da das Serum an mich verschwendet würde. Wir könnten jetzt sogar arrogant sagen, dass wir Systemerhalter sind als Journalistinnen und Journalisten, wie manche andere auch, und damit in der Hinsicht zu einer gefährdeten Gruppe gehören. Ich vertraue darauf, dass diese Impfungen nicht nur sicher sind, nicht nur wirksam sind, sondern auch sicher. Was du gerade gesagt hast über die Impfungen bei den besonders oder hauptsächlich gefährdeten Gruppen der Alten, ist leider natürlich ein wirkliches Problem, da dort eine leichte Impfreaktion schlimme Auswirkungen haben könnte und dann die Impfungen in ein falsches Licht kämen. Hoffen wir, dass es nicht so sein wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass im zweiten Quartal des kommenden Jahres die Situation sich entspannt. Es kann ja durchaus sein, dass es dann genauso viele Fälle, täglich neu gemeldeten Fälle gibt wie derzeit, nur die Intensivstationen nicht mehr belegt sind und damit das Hauptargument wegfällt, warum es alle diese Maßnahmen gibt. Aber durch die Impfungen der besonders gefährdeten Gruppen, die Intensivstationen nicht mehr belegt sind.
Das ist meine Hauptkritik an der Corona-Politik insgesamt. Das betrifft nicht nur Österreich, dass wir es einfach nicht geschafft haben, über den Sommer ein Regime aufzustellen, wie man zum Beispiel diese Alters- und Pflegeheime schützt. Ich verstehe es einfach nicht. Das wäre jetzt keine Raketenwissenschaft gewesen, vor allem, weil es ja schon seit 3 Monaten mittlerweile diese Schnelltests gibt. Und wir haben da die hohen Todeszahlen, die wir derzeit haben, die liegen in erster Linie daran. Wir hatten nach der ersten Welle einen Anteil von 30% Pflegeheimbewohnern an den Toten insgesamt in Österreich. Jetzt sind wir schon bei über 40. Wir kommen da noch höher rauf, und das hätte sich verhindern lassen. Und zwar ohne alle anderen einzusperren. Aber aus irgendeinem Grund kam die Politik wiederum, nicht nur in Österreich, in dem Punkt nicht in die Gänge. Und ich begreife nicht, warum das so ist.
Vollkommen bei dir. Das ist egal ob es jetzt nur in Österreich oder auch im Ausland, so ist es nämlich, stattfindet, das ist grobe Fahrlässigkeit mit tödlichen Folgen. Ich begreife nicht, warum man nicht hart die Pflegeheime, aber auch die Bereiche in Krankenhäusern abschotten konnte und warum man nicht regelmäßige zweimal in der Woche PCR-Tests gemacht hat bei Pflegepersonal. Für mich vollkommen unverständlich und grobe Fahrlässigkeit, allerdings in dem Fall nicht nur auf Österreich bezogen. Bedanke mich herzlich bei dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein paar Hinweise. Darf ich Sie daran erinnern, bitte melden Sie sich für unseren allmorgendlichen Newsletter, die Morgenpost an. Redakteurinnen und Redakteure schreiben jeden Morgen, in Wahrheit natürlich in der Nacht zuvor, Texte, die aktuelles Geschehen analysieren, meistens auch unterhaltsam und doch informativ. Es ist gratis Journalismus, der doch nicht umsonst ist. Und ja, es soll die Community rund um das Profil natürlich stärken und aufbauen. Bitte einfach auf profil.at Newsletter Anmeldung. Sie können sich jederzeit anmelden und auch wieder abmelden. Dann noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Printausgaben von Profil- und E-Paper-Ausgaben. Ende dieser Woche bzw. am Sonntag werden Sie eine Ausgabe mit einer Titelgeschichte zum Menschen oder den Personen des Jahres bekommen. Ich verrate nicht, wer es sein wird. Es ist vielleicht naheliegend, vielleicht auch nicht. Jedenfalls die jährliche Ausgabe mit dem Menschen des Jahres jetzt am kommenden Sonntag. Und in der Woche darauf machen wir noch einen Jahresrückblick, der nicht eine schlichte Chronik dieses sehr eigenartigen und schlimmen Jahres 2020 sein wird. In dieser X-Large-Ausgabe in einem Sonderformat Standortbestimmung für die Gegenwart mit Blick zurück, aber vor allem auch in die Zukunft. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und bis zur nächsten Woche. Danke und auf Wiederhören.